Bewegte Stille, ein Podcast über das bewusste Pflegen der Lebensenergie.
Hallo, schön, dass ihr wieder dazuschaltet. Veronika Kalivoda, ich bin Diplom-Soziologin und seit 2017 in Begleitung des stillen Qigong.
Mein Name ist Stefan Lauer, ich praktiziere seit etwa 35 Jahren Qigong und unterrichte das auch und behandle mit Qigong und anderen Techniken, vor allem aus der chinesischen Medizin.
Diese Folge schließt an unsere letzte Folge an. Da haben wir die zwei Begrifflichkeiten Selbstoptimierung und Selbstkultivierung genannt und wollen da heute tiefer eintauchen, weil wir ja so ein bisschen dachten, da gibt es noch mehr rauszuholen und wollen uns diese zwei Praktiken näher anschauen und einander gegenüberstellen quasi.
Ja, also Selbstkultivierung ist ja eigentlich ein älterer Begriff für Qigong. Der Name Qigong ist offensichtlich gar noch nicht so lange verbreitet. Und früher hat man eher von Selbstkultivierung gesprochen. Und auch heute sprechen noch viele davon, gerade jetzt, die ein bisschen traditionell aus einer traditionellen Richtung kommen, wie unser Lehrer Meister Li, erwähnt diesen Begriff oft. Und ja, es ist ein interessanter Begriff, finde ich. Man kann das auch ein bisschen missverstehen im Sinne von Kultur. Eben, wir kultivieren uns, wir sind kultiviert. Aber ich denke, man sollte dabei eher an das Kultivieren von Pflanzen denken. Und dort ist ja die Idee, wir haben einen Samen, den wir setzen, oder ja, auch vielleicht schon einen kleinen Zögling. Und diese Pflanze, die pflegen wir dann. Wir gießen sie, wir geben ihr vielleicht auch Nahrung, wir schauen, dass sie genug Licht hat, wir stellen sie an den richtigen Ort, dass sie sich entwickeln kann. Und dann kann sie sich entfalten, dann kann sie zu ihrer ganzen Schönheit und ihrer ganzen Pracht kommen, vielleicht ihre Früchte abwerfen. Und das geschieht, wenn wir sie pflegen, wenn wir sie kultivieren. Aber es ist nicht so, dass wir sozusagen etwas Neues draus machen. Es ist nicht so, es gibt ja dieses berühmte Sprichwort, das Gras wächst nicht schneller, wenn wir dran ziehen, oder? Also das gilt natürlich für so eine Pflanze auch. Oder eben auch für die Selbstkultivierung. Das geschieht dann, wenn wir dem Raum geben. Das ist nicht die Idee, dass wir da was anderes draus machen, sondern das wahre Potenzial der Pflanze ist immer noch, um noch bei diesem Beispiel zu bleiben, kann sich entfalten, kann wachsen. Und genau das ist die Idee der Selbstkultivierung. Also ich habe da was in mir drin und das kann sich entfalten. Und das kann sozusagen meine wahre Natur kann sich entfalten. Und das ist nicht die Idee, dass da von außen irgendjemand, irgendein großer Meister, eine Gurufrau mir das irgendwie geben muss und ich dann irgendwie was ganz Neues werde, nur weil mir jetzt zum Beispiel so jemand das gegeben hat oder sonst ein transzendentales Wesen mir das gibt und dann werde ich ganz anders. Nein, das ist schon in mir drin. Mhm. Im Buddhismus spricht man auch von der Buddha-Natur oder im Taoismus vom Ursprungsgeist, Yuanzhen, was auch ursprünglich Göttliches übersetzt werden kann. Und das haben wir in uns drin und es geht darum, dass das sich entfalten kann, eben wie eine Pflanze, die wir pflegen. Und dazu müssen wir sie pflegen. Aber wir müssen nichts anderes hinzufügen. Wir müssen nicht jemand anders werden.
Mhm. Es muss nichts von außen kommen, was dazukommt sozusagen, um es hervorzulocken, sondern mehr so die Innenschau. Was ist da? Was möchte sich entfalten? Was darf sich entfalten? Was trage ich schon in mir? Ja, wir haben den Begriff Selbstoptimierung dem gegenübergestellt, weil wir eben dachten, bei der Selbstoptimierung geht es ja um was anderes. Da setze ich mir Ziele. Da möchte ich immer über mich hinauswachsen mit Zielen im Außen, mit einem Entwicklungsstadium, das ich mir vorstelle oder sogar vielleicht erdenke, also rational vornehme. Ist auch so diese klassische Frage, wo möchtest du in 5 Jahren sein? Wo siehst du dich in 10 Jahren? Ich kann mit diesen Fragen ehrlich gesagt wirklich wenig anfangen, weil ich aus mir heraus schon immer diese Einstellung oder dieses Gefühl hatte, da entfaltet sich etwas von innen heraus und das kannst du dir jetzt nicht vornehmen, sondern das braucht auch Zeit und die Geduld und vielleicht auch das Vertrauen und die Zuwendung, damit es kommen darf oder sich zeigen darf. Von daher ging mir diese Frage schon immer gegen den Strich. Aber bei der Selbstoptimierung sehen wir wie so eine Art Gegenüberstellung zu der Selbstkultivierung, weil wir da etwas anzielen, anpeilen, was wir uns vornehmen und uns auf diesem Weg vielleicht auch eher verausgaben als entfalten lassen. Das ist jetzt so meine Verbindung mit dem Wort, dass ich das Gefühl habe, manchmal, wenn wir auf diesem Weg sind oder uns vornehmen, können wir ja nicht ganz im Vorhinein abschätzen, wie viel Kraft kostet es mich. Passt es einfach gerade vielleicht auch zu meiner Lebenssituation? Bin ich gerade in der Lage, dieses Ziel zu verfolgen? Und dann aber felsenfest daran festzuhalten, weil ich dieses Optimum erreichen möchte und vielleicht das Gefühl habe, ach, ich muss da einfach aus der Komfortzone raus und diese Grenze zu überschreiten ist auch gut für mich, um eben nicht in meiner Komfortzone zu verweilen. Und dann, also das ist, ich glaube, das ist wirklich eine Gratwanderung, weil man kann ja nur spüren in dem Moment, was ist jetzt für mich der nächste Schritt, der gut ist, der mich trägt und der mich unterstützt und nicht verausgaben lässt. Und also wirklich nicht einfach. Ich finde das, glaube ich, wirklich nicht einfach.
Ich denke, zumindest so wie ich das Qigong gelernt habe und verstehe, geht es ja auch darum, in vielleicht Zweifelssituationen, wo man dass sich nicht so klar ist, auch mal einfach ein bisschen weniger zu tun. Mal einfach abzuwarten, was kommt da? Und nicht immer meinen, ich muss, sondern ja eben, wie gesagt, das ist in uns drin. Wir wollen nicht etwas Neues machen und da muss man manchmal einfach auch abwarten. Das braucht natürlich Geduld und es braucht sich versöhnen, sich in eine liebevolle Beziehung mit sich selbst kommen und mit seinem inneren Kern und nicht irgendwie weg wollen von sich. Also in dieser Selbstoptimierung sehe ich auch etwas weg wollen von sich. Und ich meine, ganz krass wird es ja auch gezeigt, jetzt vom Körperlichen her bei Leuten, ich habe da letzte Mal einen Artikel gelesen darüber, über Leute, die jetzt schon sich zum Teil wirklich als Cyborgs bezeichnen, die jetzt schon sich alles Mögliche einpflanzen lassen, was es gibt an sozusagen technischen Zusätzen, die man hat, um den Körper noch zu optimieren. Mhm. Und der eine hat dort auch gesagt, also der wirklich so ganz vieles ausprobiert in der Richtung, also wenn es wirklich mal so einen Roboterarm gäbe, der sozusagen dann halt viel leistungsfähiger ist als ein menschlicher Arm, würde er sich sofort sozusagen seinen natürlichen Arm wegoperieren lassen und so einen künstlichen Arm einsetzen. Also dass wir dann sozusagen eben, das ist jetzt natürlich ein krasses Beispiel, klar, aber das ist halt so für mich so ein bisschen das Extrem von dem. Wir wollen wohin, wo wir eigentlich gar nicht sind und dann irgendwie fast ein neues Wesen werden. Und das sehe ich manchmal in dieser Selbstoptimierung. Dann geht es natürlich auch immer um Leistung, oder? Da noch mehr leisten, noch besser werden in etwas. Mhm. Und natürlich, wenn ich Qigong übe, will ich auch irgendwo besser werden. Aber ich habe nicht die Idee, ich muss mir das hart erarbeiten im Sinne von, ich muss was Neues gewinnen, sondern nein, ich muss es pflegen, dass mein Potenzial erblühen kann. Mhm. Es ist natürlich auch, ich muss da auch dranbleiben. Es ist auch auf eine Art harte Arbeit, aber es ist eine ganz andere Einstellung, wenn ich sehe, eigentlich bin ich da schon.
Mhm. Ja, dem steht die Macherkultur schon irgendwie gegenüber oder entgegen. Eben, was ist der nächste Meilenstein? Was ist dein nächstes Ziel? Was sind deine Ziele dieses Jahr? Das ist auch vieles eben erdacht, so aus der Ratio heraus, ne? Nicht aus dem Spüren heraus in Verbindung mit deinem Inneren. Was ist jetzt der nächste richtige Schritt für mich? Wo geht es hin? Wo führt es mich hin? In welche Richtung entfalte ich mich? Sondern was nehme ich mir rational vor? Was ist für mich das nächste Ziel? Wo möchte ich durch Training oder durch Disziplin in einem Monat angekommen sein? Also es ist einfach wirklich eine ganz unterschiedliche Herangehensweise und Ansicht und damit auch das Mitnehmen des Körpers, während durch das innere Entfalten oder das Mitnehmen des Inneren gehst du deinen Weg, lässt das hervortreten, was eh schon da ist, wie du gesagt hast, das ist ja schon alles in dir drin. Und im Verlauf des Lebens wirst du durch diese innere Führung begleitet, Schritt für Schritt, in der Zeit, die es eben braucht, statt dass du dir vornimmst, in einem Monat bin ich da. Also ich kann mir aber vielleicht auch vorstellen, dass es unterschiedliche Menschen gibt, die das einfach vielleicht anders fühlen, die durch diese äußeren Ansporn so befeuert werden und so erfüllt sind, dass es für sie vielleicht das Richtige ist. Ich kann mich da jetzt nicht ganz reinfühlen, ich bin ein anderer Typ, aber gerade weil du diesen Menschen erwähnt hast, der sich sofort den Roboterarm gerne dran operieren lassen würde, ich frage mich, vielleicht hat er einfach eine andere Aufgabe im Leben.
Ja, ich will ja niemanden verurteilen, der das macht. Ich glaube einfach nicht, dass es zumindest für die meisten Leute etwas ist, was sich zufrieden und wirklich glücklich macht. Und ich denke, es ist ein großer Stress, unter dem wir uns setzen. Und ich finde einfach diesen Ansatz sehr entspannt, auch wenn es natürlich nicht heißt. Also Qigong, wenn du wirklich weiterkommen willst, dann braucht es zum Beispiel schon auch Disziplin. Man muss dranbleiben. Und manchmal ist es nicht einfach. Und von dem her machen wir ja äußerlich das Gleiche. Also wir machen das Gleiche wie der verbissen ins Fitnesszentrum geht und dort arbeitet, damit sein Körper noch viel schöner wird und über sich hinaus wächst. Wir machen auf eine Art genau das Gleiche. Wenn wir fleißig üben wollen und üben auch mehrere Stunden und so. Aber wir haben diese Einstellung, dass es eben nicht darum geht, irgendwas zu erschaffen, was völlig neu ist, sondern wir pflegen, wir hegen und pflegen das, was da ist, damit es wirklich wachsen kann. Und ich finde hier das Beispiel, was ich am Anfang gebracht habe, einfach immer noch das Beste, weil es ist auch traditionell, wird es so immer wieder genannt. Du siehst, du kannst den gleichen Baum irgendwo pflanzen, oder? Und es ist ja spannend bei Bäumen, dass die auch manchmal unter den Bergen sieht man das, dass sie manchmal auch auf Steinen wachsen und so. Aber sie werden natürlich niemals so groß, wie wenn sie wirklich die richtige Erde haben, wenn sie das richtige Licht haben, wenn dann auch noch Wasser kommt und so weiter und die Erde auch Nährstoffe hat und so weiter. Und das ist Kultivieren. Wir schauen, dass wir das Richtige haben und daraus kommt das Richtige. Und für mich hat das was sehr, sehr Entspannendes. Im Gegensatz, früher war ich vielleicht auch eher darauf so ein bisschen, ich muss da gut werden drin und war vielleicht sehr ehrgeizig, gerade im Qigong, oder? Und wollte da was. Und dann mehr sich mit diesem Gedanken anzufreunden. Nein, das ist eigentlich schon da. Oder ein buddhistischer Lehrer hat das mal so beschrieben. Es ist, wie du gehst zwar Stufe und Stufe, Schritt für Schritt den Berg hoch. Ist genau gleich. Aber gleichzeitig sitzt du schon oben auf einem Berg und schaust runter. Und beides ist gleichzeitig da. Das ist so ein, das finde ich auch sehr, also du bist eigentlich schon dort. Du musst trotzdem noch hochgehen in deinem Heute. Wir müssen trotzdem noch üben, oder? Es ist nicht so, das wäre missverstanden zu sagen, oh ja, ich bin ja schon, ich habe die Buddha-Natur schon, also bin ich eigentlich eh schon erleuchtet, also was soll's? Nee, dieser Kern muss natürlich sich entfalten können, das braucht viel. Aber diesen anderen Blick zu haben, eigentlich bin ich da schon. Und das ist nicht was Fremdes. Wir haben den gleichen Ansatz ja auch in der Heilung. Das wird in der chinesischen Medizin, heißt es auch sinngemäß im Gelben Kaiser, also im Klassiker, der ältesten Buch zur chinesischen Medizin, heißt es so sinngemäß, was ist der beste Arzt? Es ist dein Innerer, der ist in dir drin, der beste Arzt. Und dann die Frage, ja, was macht denn der äußere Arzt? Der hilft dir, den inneren Arzt zu erwecken. Also die Heilkraft, das ist auch wieder, ist in uns drin. die Selbstregulierung, würde man es vielleicht moderner sagen, die ist in uns drin. Und das ist ja wirklich auch so, wenn wir uns überlegen, was der Geist die ganze Zeit macht, damit wir gesund bleiben, damit wir nicht von jedem Krankheitserreger, der da rumschwirrt, krank werden und sterben, dass wir widrige Bedingungen aushalten, das ist ja unglaublich. Das ist unglaublich, oder? Wenn wir nur an das Immunsystem denken. Das ist eine unglaubliche Leistung. Das ist, ach, das merkt sich irgendetwas, was uns mal vor Jahren in den Keim reingekommen ist. Und das merkt sich irgendetwas in unserem Geist, würden wir sagen, oder? In unserem System. Und wenn das dann 30 Jahre später der gleiche Keim wiederkommt, dann ist schon alles da bereit und kommt sofort Abwehr, oder? Das ist doch Wahnsinn. Mhm. Das ist alles in uns drin. Das müssen wir nicht machen. Mhm. Wir müssen kein Roboter-Ding in uns einbauen.
Um das abzuspielen.
Nee, das macht unser Körper. Mhm. Also respektive, wir würden eher sagen, unser Geist, unser Shen, unser Ursprungsgeist macht das. Das ursprünglich Göttliche in uns reguliert das. Das wäre die Qigong-Sichtweise, die klassische.
Selbstkultivierung, sich kultivieren wie eine Pflanze. Das ist auch ein schönes Bild.
Ja, sich selber nähren, sich selber gießen. Aber wobei ich mir es mit Gießen natürlich nicht meine, dass wir jetzt anfangen zu saufen. Nee, aber einfach uns schauen, dass wir die richtigen Bedingungen haben.
Mhm. Greift auch wieder das Thema auf das Mitgefühl. Sozusagen sich gut nähren, versorgen, um die anderen auch mitzunehmen. Sehr schön.
Und das braucht natürlich auch das richtige Maß an beidem. Also eben dieses Beispiel von, ich gehe den Berg hoch, gleichzeitig bin ich schon oben. Also dieses völlig Entspannte, ich bin eh schon dort, wo ich bin, aber ich muss den Weg trotzdem gehen. Also ich muss mich manchmal auch überwinden, die Übung zu machen, auch wenn ich gerade nicht so gut mich fühle oder nicht so gut reinkomme, wo wir auch schon drüber gesprochen haben. Ich muss dann trotzdem was machen, wenn ich dran bleiben will, oder? Und halt jeden Tag meine Übung machen oder weiß ich was. Ja, man nimmt sich vielleicht vor 5-mal die Woche oder sowas und man macht dann das wirklich. Also diese Disziplin, die braucht es eben trotzdem. Das ist so missverstanden, dann zu meinen, ich kann einfach gar nichts mehr machen. Es gibt in diesen Traditionen auch Weg, wo man wirklich mehr in dem drin bleibt. Man nennt das dann oft das spontane Üben. Das gibt in verschiedenen Traditionen, in der Qigong-Tradition, aber auch in Meditationstraditionen Menschen, die sich sehr stark dem widmen. Die machen dann wirklich nichts mehr wirklich, sondern die lassen nur noch geschehen. Aber die haben dann auch ihr ganzes Leben in diese Richtung. Also die gehen nur noch mit dem spontanen Impuls und die machen keine formvollen Übungen mehr, sondern die lassen die Übung aus sich selbst herausgehen. Aber das ist ein sehr fortgeschrittener und sehr schwieriger Weg. Also es ist sehr viel schwieriger, als manchmal wirklich dann die Übung zu machen. Und für uns jetzt Normalsterblichen, die auch nicht so einen Weg gehen können und vielleicht nicht diese Begabung haben, brauchen wir immer dieses Beides.
Du sagst in deinen Übungen auch immer, wenn das passiert, dass sozusagen die Übung anfängt, dich zu üben, dass wir aber trotzdem immer mit einem gewissen Prozentanteil noch die Kontrolle behalten. Vielleicht passt das jetzt auch kurz dazu, da eine Erklärung. Worum geht es da?
Also es gibt natürlich beides. Es gibt schon durchaus auch Übungen, wo wir die Kontrolle loslassen und wirklich nur noch geschehen lassen. Die gibt es auch, aber die können dann ein bisschen intensiver werden. Aber eigentlich sagen wir, dass jede Übung am Schluss in diese Wu-Wei-Phase gehen kann. Wu-Wei heißt wörtlich nicht handeln. Und das ist ein sehr hohes Prinzip in der taoistischen Philosophie. Steht zum Beispiel auch in Beijing im Kaiserpalast hinter dem Thron, ganz groß als Kalligraphie. Wu-Wei, nicht handeln. Und ist damit nicht Passivität gemeint, sondern es ist sozusagen Handeln ohne zu handeln. ist eher damit gemeint, es geschieht aus einem spontanen Impuls heraus. Im Gegensatz, das Yo-Way ist dann sozusagen das absichtsvolle Handeln. Also ich warte auf den Impuls, der eben von innen herauskommt, aus meinem Ursprungsgeist, aus diesem inneren Göttlichen, sage ich es mal, dieser inneren Weisheit, die in uns drin eigentlich schon da ist, oder? Und die kommt dann wieder hervor. Und das ist dieser Ansatz, und wir können jede Übung am Schluss so machen, also dass wenn wir sozusagen eine ganz einfache Übung machen, sagen wir mal, wir haben ja schon die natürliche Bauchatmung gemacht, dann machen wir die am Anfang. Einatmen, der Bauch wird groß, ausatmen, wird klein. Einatmen, wird groß, ausatmen, wird klein. Wir führen das, wir lenken das. Und wenn wir das eine Zeit lang machen, dann merke ich, ich muss das gar nicht mehr machen. Ich kann das einfach nur beobachten. Aber ich möchte trotzdem noch in dieser Übung bleiben. Also wenn dann was ganz anderes gehen will, dann kann ich immer noch das kontrollieren und wieder zurückgehen. Und ich kann immer kontrollieren. Das ist vor allem wichtig. Ich kann jederzeit sagen, es ist fertig. Das ist vor allem wichtig. Aber dieser Wu-Wei-Aspekt im Geschehen lassen, und das hat viel mit dem zu tun, mit diesem Ursprungsgeist, dass eigentlich alles schon da ist. Die Übung ist schon da und die geschieht dann aus sich selbst heraus. Und ich kriege einfach einen Weg. Jetzt zum Beispiel von meinen Lehrerinnen und Lehrern habe ich Wege mitgekriegt, wie ich an das rangehe. Aber letztendlich geschieht es dann aus mir selbst heraus und dann kann sich die Übung auch ein bisschen verändern. Es wird meine eigene. Das ist so ein bisschen die Idee dahinter.
Ich hatte dann so den Gedanken, manchmal führt es einen so im Üben in extreme Empfindungen oder Zustände. Ich kann mich eben erinnern, dass du dann gesagt hast, ja, also das ist natürlich, kann schön sein, aber kann auch sehr extrem werden. Und es ist wichtig, dass wir immer beide Arten üben, das Absichtsvolle und eben das Nicht-Absichtsvolle, damit man jederzeit auch wieder zurück kann.
Genau.
Die Kontrolle nicht komplett verlieren und abgeben und sich in diesem Zustand komplett vielleicht auch hilflos manchmal zu fühlen, kann ja schon auch sehr extrem werden, wo es gerade in den Anfängen vielleicht man erstmal ein bisschen erschrickt über die starke Wirkung und dann immer wieder die Gewissheit zu haben, durch das absichtsvolle Üben, was ich lange geübt habe, kann ich jederzeit mich zurückholen, wieder beruhigen, wieder in den ruhigen Atem kommen und das steuern. Ich muss immer wieder auch beides beherrschen. Das fand ich auch sehr wichtig, dass man das beherrscht einfach, dass da auch drauf geschaut wird, sich nicht komplett zu verlieren, auch in diesen Praktiken. Wozu man vielleicht tendieren könnte, wenn man noch unerfahren ist und sich einfach so gehen lässt. Dass da auch eine gewisse Disziplin dazugehört, immer wieder zurücksteuern zu können.
Genau, also es zu können und dann auch entscheiden zu können. Also hier ganz klassisch wird es natürlich deutlich hier bei der Übungsart der spontanen Bewegung. Es gibt aber auch viele andere Übungen, die eine Zeit lang sehr verbreitet war, auch in China selber, so in der Zeit der politischen Öffnung sehr, sehr verbreitet war. Und da hat man gewisse Einstiegsübungen, wo man reinkommt, stehend meistens, und dann wartet man einfach, was macht der Körper aus sich selbst heraus? In was für Bewegungen kommt der?
Das ist auch eine tolle Erfahrung.
Man tut gar nichts, man wartet. Es dauert zum Teil sehr lange. Es gibt viele Einstiegshilfen sozusagen, um da reinzukommen. Die pure Form ist, man steht einfach dort und wartet, bis der Körper ganz von alleine sich bewegt. Und da können ganz heftige Sachen geschehen. Weil es kommt zu einer Selbstregulierung, das heißt, es werden vielleicht Blockaden, die da sind, ausgeglichen. Das ist wieder diese Heilkraft, die von innen kommt. Und da können ganz am Anfang, bevor das dann mit der Zeit dann wirklich auch harmonische Bewegungen gehen, die dann wirklich wie ein Tai Chi wirken oft, obwohl das machen dann auch Leute, die noch nie Tai Chi gemacht haben, machen dann plötzlich Tai Chi Formen, also das sieht aus wie Tai Chi, das ist ein eigenes Tai Chi oder sowas ähnliches. Aber vorher wird das oft recht intensiv und da können Schmerzen aufkommen, da können Emotionen hochkommen, da können unkontrollierte, heftige Bewegungen geschehen und das kann natürlich Angst machen. Und das ist wichtig, dass wir dort, wenn es zu viel wird, jederzeit sagen können, stopp. Deshalb, ich habe das auch bei Meister Li gelernt, wir haben das eine Zeit lang recht intensiv in Frankreich geübt, in so Retreats. Und da ging es immer darum, du musst immer fähig sein zu sagen, stopp. Also du musst das Absichtsvolle üben und diese absichtslosen oder eben Wu-Wei-Übungen gelten eigentlich als die höchsten im Qigong. Mhm. Aber du musst das andere, wenn du auf dieser Ebene üben willst, und das ist keine Anfängerübung, ganz wichtig, dann musst du die anderen Übungen weiter üben, damit du jederzeit sagen kannst, stopp. Weil sonst kann es geschehen, dass du zum Beispiel rausgehst und die unwillkürlichen Bewegungen gehen einfach weiter. Mhm. Und das ist natürlich sehr unangenehm und vielleicht auch ein bisschen seltsam für andere Leute. Aber es kann auch gehen, dass auch geistig Sachen weitergehen und dann Leute in eher schwierige psychische Zustände kommen. Mhm. Alles schon erlebt, und da gab es wirklich, also nicht selber erlebt, aber einfach mitbekommen, dass Leute in diese Probleme reinkommen. Deshalb sehr wichtig, die Kontrolle zu kultivieren, ja. Mhm. Und eine Übung, die wir im Qigong von Anfang an immer machen, und die können wir jetzt hier nicht üben, aber ich kann sie mal kurz erklären, wir können ganz kurz rein, und die möchten, können das immer mal wieder üben, ist das Nähern des Qi. Da gehen wir einfach ins untere Dantian. Wir können sie nicht üben, weil dann müssen wir jetzt eine Viertelstunde einfach still sein. Und das ist vielleicht beim Podcast ein bisschen seltsam.
Stille, einfach nur jemand spult vor und genau. Da passiert nichts. Ja.
Genau, also wir kommen in die normale Vorbereitung und dann gehen wir ins untere Dantian, also die Mitte des Unterbauchs, und verbinden uns mit dieser Energie, die dort ist. Und dann warten wir und lassen alles zu, was von alleine geschieht. Und da kann es zum Beispiel sein, dass die Energie des Qi woanders hinstrahlt oder woanders hingeht. Es bewegt sich in der Leber oder geht in mein linkes Knie oder so. Und die Idee ist da eben, dass mein Ursprungsgeist, das, was sozusagen, womit wir auf die Welt kommen, aber mit der Zeit der Jahre ein bisschen zurückgedrängt wird, dass dieses Ursprüngliche eben genau weiß, was ich brauche. Viel besser als unser denkender Geist, und das reguliert dann diesen Qi-Fluss. Und so können wir sowas machen. Wie gesagt, es würde hier den Rahmen sprengen, das anzuleiten, aber alle, die schon ein bisschen üben, kann ich nur dazu ermuntern, das mal zu versuchen. Einfach mal 5 oder 10 Minuten oder auch noch besser 4 Stunden, 20 Minuten. Einfach sein und schauen, was macht das von alleine? Wo geht's hin? Und am Schluss sammeln wir wieder ein. Das ist ganz wichtig. Am Schluss ist wieder alles in der Mitte. Das muss ich können. Ja, ich glaube, das wäre ein guter Schluss jetzt. Und ich weiß nicht, kommt dir gerade noch etwas, liegt dir noch etwas im Herzen zu diesem Thema?
Nee, ich glaube, das war uns wichtig, nochmal darauf einzugehen, auf diesen, ja, das begriffliche Paar sozusagen, Selbstkultivierung versus Selbstoptimierung. Vielleicht konnten wir ein paar Fragen beantworten, die sich in der letzten Folge aufgetan haben. Und wenn nicht, dann könnt ihr uns auch jederzeit schreiben und eure Fragen stellen. Und wir nehmen die gerne mit in unsere nächsten Folgen. Vielen Dank fürs Zuhören, fürs Dabeisein. Und gerne könnt ihr euch an uns wenden, wenn euch eine Schnupperstunde in unserem Unterricht interessiert oder wenn ihr mehr über TCM, Akupunktur, wissen möchtet. In den Shownotes findet ihr alle Infos dazu. Vielen Dank.
Vielen Dank und bis bald. Tschüss.